Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Wir dürfen endlich wieder schippern. Es fühlt sich wahnsinnig gut an, mit Barkassen auf der Elbe unterwegs zu sein. Aber dieser Podcast, der soll natürlich trotzdem weitergeführt werden. Es gibt eine spannende Kooperation mit Hamburg Ahoi und in dem Zuge haben wir 3 Folgen mit interessanten Gesprächspartnern produziert. Ich hoffe, die gefallen euch. Hier ist eine davon. Ich sage herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge heute mit einem spannenden Gesprächspartner. Wir haben den Herrn Huhn zu Gast und der Herr Huhn, der ist Turmbläser auf dem Michel. Man selber kennt das ja vielleicht, wenn man so durch Hamburg läuft, man hat irgendwo schon mal so Trompetenklänge gehört und gedacht, ach, wo kommen die denn her? Und dann fällt einem wieder ein, ach ja, jeden Tag ist der Turmbläser oben auf dem Michel unterwegs. Jeden Tag um 10 Uhr morgens und um 21 Uhr abends erschallen da schöne Trompetenchoräle. Herr Huhn, herzlich willkommen.
Ja,
ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Erzählen Sie mal bitte, wie sind Sie zu dem Job gekommen? Das ist ja doch ganz ungewöhnlich, dass man fast jeden Tag Hamburg sich von oben angucken darf und die Menschen mit schöner Musik versorgen kann.
Ja, das stimmt. In meinem Fall ist es so, ich kenne das eigentlich schon seit meiner kleinsten Kindheit auf an. Wir sind aus Eisenach geflohen in die Bundesrepublik damals und unsere erste Wohnung war Englische Planke 1. Das ist also direkt gegenüber vom Haupteingang des Michels. Und da habe ich natürlich diese Choräle so wie mit der Muttermilch aufgesucht.
Oh, wie schön.
Ich war 2 Jahre alt und ja. Und der damalige Türmer hat uns auch manchmal mit hochgenommen. Also insofern war für mich immer so eine Sache, die bekannt ist. Und ich habe dann im Michel eigentlich in allen möglichen Formationen gespielt. Also ich habe im Knabenchor schon gesungen, dann im Jugendchor und so weiter. St. Michaelis Blechbläserensemble habe ich gegründet.
Also sind Sie tief verbunden mit dem Michel.
Und da war das wohl irgendwie naheliegend, mich mal zu fragen, ob ich das machen kann. Als die Nachfolge von Herrn Fiedler war das. Ja, als sie einfach Anstand.
Ja, spannend, wie schön. Wissen Sie, wie lange es diese Tradition eigentlich schon gibt? Die ist ja schon sehr alt.
Ja, das ist also über 350 Jahre, also seit es den ersten großen Kirchenbau gibt und hat seitdem eigentlich mehr oder weniger ohne Unterbrechung stattgefunden.
Ja.
Hing damals zusammen mit den Öffnungen der Stadttore und ist jetzt eben eine reine Tradition geworden, die aber unverzichtbar zu sein scheint.
Ja.
Denn immer wenn es mal droht, so doch einzuschlafen, das war genau damals der Fall, als ich angefangen habe, da gab es noch eine ganze Reihe von Anfragen, ob was denn nun sei. Das sei ja furchtbar ohne. Also die Menschen im Stadtteil.
Es geht eigentlich gar nicht ohne, ne?
Die leben damit, ne? Kinder können erst einschlafen teilweise.
Ja.
Also es gibt so tausend.
Das ist ja eine ganz schöne Verantwortung, die Sie da tragen, dann auch das wirklich jeden Tag zu schaffen. Sie wechseln sich ab mit einem Kollegen,
genau.
Ist das richtig?
Ja, genau, das ist der Herr Thüne.
Und bisher hat es geklappt, dass Sie jeden Tag Hamburg mit einem Choral versorgen?
Ja, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also ich hatte einmal einen Fahrradunfall auf der Strecke und
oh
da war dann irgendwie nichts mehr zu organisieren, weil es direkt in der Nähe schon vom Michel war.
Ja.
Und ich dann auf Polizei warten musste und so.
Also, oh je, oh je.
Also solche Dinge können vorkommen. Es ist aber, glaube ich, seit wir das machen, weiß ich nicht, vielleicht 2-mal oder so. Und es gab noch mal eine Neuerung, der die Tage vor Ostern, also die harte Karwoche sozusagen, da wird also seit einigen Jahren nicht mehr gespielt. Das hat so traditionelle Gründe, dass Trompeten schweigen in der Passionszeit.
Ja, okay. Das klingt sehr spannend. Ich meine, man stellt sich ja auch vor, wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Arbeitsplatz? Der liegt ja ziemlich weit oben. Fahren Sie da jeden Tag mit dem Fahrstuhl hoch oder steigen Sie auch mal tapfer die ganzen Treppen?
Also offen gestanden, da fahre ich eigentlich in der Regel mit dem Fahrstuhl. Aber es gibt manchmal natürlich so Situationen, zum Beispiel als der neue Fahrstuhl eingebaut wurde, vor 8 Jahren oder sowas. Da war dann doch mal, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Monate zu Fuß laufen angesagt.
Das hält dann ja ganz gut fit, ne?
Genau, also und immer wenn der Fahrstuhl eben mal kaputt ist oder irgendwas gemacht wird, dann geht man eben zu Fuß und es ist eigentlich jedes Mal regelmäßig so, dass ich mir vornehme, ich gehe jetzt immer weiter zu Fuß, weil man merkt, wie die Kondition wächst. Also am Anfang kommt, ist man völlig aus der Puste.
Das
glaube ich. Und
nach
einer Woche oder so empfindet man das gar nicht mehr als anstrengend.
Ja, tolles Training, das ja da mit Ihrem sehr sportlichen Job dann verbunden ist. Und Sie starten immer in die gleiche Richtung. Es wird immer zuerst nach Osten der Choral geblasen, ist richtig? Und immer dann quasi
dann im Uhrzeigersinn
einmal rum. Wie empfinden Sie die unterschiedlichen Hamburger Wetterverhältnisse da oben? Da sind Sie ja mittendrin oder ganz dicht dran.
Ja.
Im besten Fall.
Ja, das ist eigentlich sogar eine der interessantesten Sachen. Also ich habe mir sogar mal vorgenommen, irgendwie mal jeden Tag ein Foto zu machen oder sowas.
Das würde bestimmt gut ankommen.
Ja, eigentlich wäre das ein interessantes Projekt. Ja, dann bin ich allerdings leider überhaupt kein begnadeter Fotograf. Aber das wäre im Grunde ganz spannend. Also das ist wirklich so unterschiedlich und dann doch auch mal wieder so gleich. Also es ist, aber allein die Elbe hat schon so unterschiedliche Farben.
Oh ja.
Wenn da die Sonne abends drauf scheint, dann kommt einem das vor, als sei das so ein glitzerndes Gold. Also es erstrahlt einfach so.
Ja.
Ne? Und das sind so Sachen, die sind aber eben nicht jeden Tag so, sondern nur manchmal.
Man sieht ja auch richtig so diesen schlängelnden Verlauf der Elbe, ne? Mit
genau,
ihren Windungen,
genau,
die man so
ja
als Passant oder an den Landungsbrücken gar nicht so direkt wahrnimmt. Man
genau,
sieht zwar,
ja,
man
ja
kann nicht so richtig weit gucken, wenn man unten am Ufer steht, aber von oben ist der Überblick natürlich.
Von oben kann man relativ weit
fantastisch
schauen. Das ist also bis hinter Wedel eigentlich, elbabwärts und elbaufwärts. Das ist jetzt nicht mehr ganz genau. Das könnte aber so bis Kirchwerder ungefähr gehen.
Ja. Und Sie sehen dann schon direkt, ob da eine Wetterfront ansteht an dem
das
Tag.
Das kann man auch sehen, ja.
Wie das Wetter in Hamburg an dem Tag
das
wird.
Das war früher natürlich wichtiger, als es noch keine so präzise Wettervorhersagen gab wie heute. Aber ja, das kann man durchaus, ja.
Das glaube ich, ja. Nee, heute haben wir hier traumhaftes Wetter. Wir sitzen auf einer Barkasse, schön so ein bisschen im Schatten auf dem Achterdeck. Und ja, ich mache ja hauptsächlich Hafentouren in Hamburg und mich interessiert natürlich auch immer bei Menschen, mit denen ich mich unterhalte, wann war eigentlich Ihre letzte Barkassenrundfahrt in Hamburg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich, wie wahrscheinlich bei den meisten, die in Hamburg leben, dass solche Dinge gemacht werden, wenn Besuch kommt und
ganz klassisch.
Dann zeigt man die Stadt und alles Mögliche. Und ich wüsste das jetzt aber nicht mehr genau zu sagen. Aber es ist sicherlich ein paar Jahre her.
Also ist schon ein bisschen zu lange her.
Ja.
Dann lade ich
also
Sie demnächst mal ein.
Also natürlich jetzt durch Corona erst recht. Also das,
ja, das ist schwer.
Das sind schon allein 2
schwer
Jahre
Moment.
Oder so, die da irgendwie fehlen. Ich habe allerdings eine sehr, das war eine meiner ersten Barkassenfahrten, glaube ich sogar. Nee, das kann nicht sein. Aber egal. Also eine Barkassenfahrt vor wahrscheinlich 40, 45 Jahren oder so. Da wurde auf der Barkasse so eine Riverboat-Shuffle gemacht. Also so Dixieland
oh
war eine Band drauf.
Ja, toll.
Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Irgendein Geburtstag oder
und Sie hatten Ihre
so
Trompete dabei?
Ich war da gar nicht als Musiker beteiligt, aber ich habe das sehr genossen. Also ich habe damals,
okay,
das war so in dieser Zeit unheimlich in Hamburg, so diese Dixieland-Musik und Hot Jazz. Und da waren wir Jugendlichen so unheimlich begeistert davon. Und da wurde sowas eben dann doch auch häufiger mal gemacht. Das ist so ein bisschen abgeebbt leider, aber
ja, tolle Erinnerung. Kann
ja
ich mal auch, also ich habe selber auch Fahrten, auf denen Live-Musik war, immer als ganz besonders empfunden.
Ja,
und
auch,
kann
ja
das gut nachvollziehen. Das sollte man eigentlich wieder viel häufiger machen,
ja,
dass man
genau
auch nicht nur irgendwo eine CD reinschiebt oder so eine Playlist
genau
irgendwo anstellt, sondern wirklich live musiziert. Das ist einfach immer gleich eine ganz andere Atmosphäre,
ja, auf alle
ne? ganz
Fälle,
anderes
ja
Gefühl.
Ist auch klassische Musik zum Beispiel, finde ich, ist wenn hier jetzt man sich vorstellt, steht ein Flügel da und
ja,
da jemand spielt.
Wunderschön.
Und da ist dann zwar nicht viel Publikum möglich, aber die Atmosphäre ist natürlich einzigartig.
Die ist,
ne?
Also ja,
ist
fantastisch.
Da
ja
gibt es sicher viel Spielraum, was die Fantasie so.
Ja, und es gibt ja inzwischen
zulässt
auch Schiffe, die nicht mehr ganz so laut von den Motorengeräuschen
genau
sind, dass das dann gut zusammenpasst.
Aber selbst das,
das
ist ja interessant. Also der Kampf mit der Maschine.
Das ist ein guter Ansatz. Ja, das sollte man vielleicht mal wieder so ein bisschen überdenken, dass man da ein bisschen mehr Angebote
ja
schafft in die Richtung. Das würde bestimmt vielen gefallen. Sie haben gesagt, Sie sind als Kind nach Hamburg gekommen. Wie ist so Ihre Beziehung zur Stadt? Gibt es Lieblingsplätze und identifizieren Sie sich mit Hamburg? Mögen Sie mir da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also das ist schon so. Mir kommt es eigentlich so vor, als wäre ich als Hamburger aufgewachsen, was natürlich nicht stimmt. Man ist ja erst in der dritten Generation wirklich Hamburger.
Ja, da sind die hier ein bisschen kleinlich.
Ja,
ne? Ich
genau.
denke auch so,
aber
na, also
das,
als
das ist mir auch wiederum gar nicht so wichtig. Also, aber nee. Ich liebe Hamburg schon und eine ganz besondere Beziehung, muss ich sagen, ist schon zur Elbe. Also der Hafen hat es mir schon als Kind immer angetan. Wir haben hier am Rüdingsmarkt 25 Jahre gewohnt, meine Familie. Da bin ich unheimlich oft hier
sind Sie
in
nah
der Gegend
dran gewesen.
Spazieren gegangen und habe das voll aufgesogen. So dieses Gefühl von man kann auch jederzeit weg, wenn man so, wenn die Schiffe da so in die Ferne fahren und so, das ist schon irgendwie toll.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so dieses Tor zur Welt. Man sieht die ganzen verschiedenen Flaggen, man liest die Namen von Häfen aus der Ferne und hat da gleich so eine Sehnsucht und denkt, ach, ich müsste eigentlich nur kurz mit irgendjemandem schnacken und dann könnte ich mitfahren und dann könnte man so ein bisschen hier in die weite Welt hinaus. Sie haben es gerade schon beantwortet, Team Alster oder Elbe brauche ich dann gar nicht zu fragen, ne?
Nee, die Alster liebe ich eigentlich auch. Das ist Elbe ist für mich, wo wir das Thema rau haben, es ist eben eher rau und Alster ist eher lieblich und man braucht beides im Leben.
Das ist richtig. Die richtige Kombination ist das Entscheidende, genau. Wir haben ja das Motto rau und schön hier für unsere Unterhaltungen gewählt und für unsere Gespräche und ihr Job, das hatten wir gerade schon, der ist sicherlich auch mal rau, wenn einem das Wetter um die Ohren pfeift. Gab es schon mal Situationen, wo Sie sich auch gewünscht haben, jetzt möchte ich die Klappe hier am Turm doch lieber wieder zumachen und nehme eine andere Himmelsrichtung?
Nee, eigentlich nicht. Also es gab mal eine Situation, als wir gerade angefangen hatten vor 28 Jahren oder sowas, da wurde der Turm gerade renoviert und da gab es eine Zeit lang nicht die Möglichkeit vom Türmerboden zu spielen, sondern man musste ganz oben auf die Plattform. Und da war es mitunter so, dass so ein starker Sturm war, dass man gar nicht spielen konnte. Also das gar nicht, weil man keine Töne rausgekriegt hat, sondern weil immer die Gefahr bestand, man lehnt sich dann so gegen diesen Wind. Und in dem Moment, wo aber mal so eine kurze Unterbrechung ist, fällt man dann sofort
so nach
vorne. Also das war einfach nicht zu verantworten.
Ja. Der Türmerboden zur Erklärung dazu, der ist ja im siebten Boden auf 83 Meter, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Und die Aussichtsplattform oben ist
so hoch
ein bisschen drüber,
irgendwie 100.
Knapp über 100.
Oder so.
Genau, das habe ich auch. Aber Sie haben dann auch immer noch so ein bisschen den Schutz dieser Klappen, die Sie da aufmachen.
Genau.
Dass Ihnen da nicht alles direkt um die Ohren pfeift oder wenn gerade ein Gewittersturm aufzieht.
Ja. Also in der Regel ist man zumindest regengeschützt. Es sei denn, ist eben parallel dazu auch so ein starker Wind, dann wird man schon auch mal nass. Aber das ist also gemessen an dem, was ich eben beschrieben habe, wenn man oben auf der Plattform ist, ist das eine äußerst komfortable Situation.
Ja. Alles klar. Ja, ich kenne das von meiner Kirche auch in Rothenburgsort. Da bin ich zu Hause und wir haben da auch einen Türmer, der jeden Freitag um 18 Uhr in alle vier Himmelsrichtungen spielt. Und es ist wirklich ja schon was, was einem so ein Heimatgefühl gibt, wenn man das hört und denkt, bin ich hier wieder in der vertrauten Umgebung und es ist so ein Zuhausegefühl, was dadurch aufkommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen, die hier Hamburg besuchen und die plötzlich ihre Musik hören, dass die erstmal ganz verwundert sich umgucken, wo kommt das her? Und dann aber auch, wenn man dann um die richtige Uhrzeit in der Nähe ist, man richtig schon drauf wartet und dann hochguckt.
Ja.
Oder können Sie von da oben auch Zuschauer oder Zuhörer sehen? Registrieren Sie, dass irgendjemand auch mal die Köpfe reckt und dann zu Ihnen hochguckt?
Sehen, das ist aus der Höhe durchaus ganz gut zu erkennen. Also jetzt nicht das genaue Mienenspiel, aber ob jemand jetzt hochguckt oder nicht, das sieht man schon.
Winken Ihnen auch mal Gäste zu?
Das kommt auch vor, ja.
Ja. Ist dann schwer zurückzuwinken direkt beim Spiel, ne? Aber
das ist quasi
beim
unmöglich,
Wechsel. Beim Wechsel hinterher vielleicht, bevor man zur nächsten Seite geht. Herr Huhn, Sie hatten mir erzählt, dass immer mal Passanten auch ihnen direkt zuhören, wenn die gerade den Turm erklimmen und dann stehen bleiben, wenn sie sie sehen oder wenn sie sie direkt hören und dass es da eine Situation gibt, die sie durchaus auch dann mal irritieren kann. Wann ist das der Fall?
Ja, also irritieren kann natürlich alles Mögliche, wenn irgendwie Kindergeschrei ist oder sonst was. Aber was ganz besonders irritiert oder fast richtig schlimm ist, das ist, wenn Menschen anfangen mitzusingen, die Choräle. Es gibt ja manchmal natürlich Menschen, die da ganz, ich wollte schon sagen, bibelfest sind, aber gesangsbuchfest sind. Und das ist eigentlich ja auch lieb gemeint und kann auch sehr schön sein, aber häufig ist eben doch so, dass es nicht so ganz hundertprozentig sauber gesungen wird.
Und haben die vielleicht gerade nicht mehr genug Luft, weil die schon die ganzen Treppen hochgestiegen
entweder
sind?
So, oder es ist ja auch nicht so, dass jeder nun hört, ob der Ton genau getroffen ist oder nicht. Aber auf alle Fälle ist es für jemanden, der ein Blechblasinstrument spielt, also für Trompete speziell auch, sehr anstrengend, wenn man irgendwie sozusagen einen falschen Ton hört und trotzdem richtige Töne fabrizieren soll.
Oh je.
Also deswegen ist das immer so eine etwas gefährliche Situation. Und während man spielt, kann man aber wiederum ja auch nicht klar machen, dass nicht mitgesungen werden
genau,
soll.
Genau, so nach dem Motto, bitte jetzt mal gerade nicht. Genau. Sie haben ja dann ihre Aufgabe zu erfüllen.
So ist es, genau.
Und wir
ja.
unten, die wir zuhören, die kriegen das zum Glück nicht mit, dass da irgendjemand schief ihnen ins Ohr singt.
Genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben eine sehr gute Beziehung zu Hamburg, fühlen sich hier wohl, fühlen sich auch als Hamburger. Das geht mir auch ganz genauso. Ich bin nun erst seit knapp über 20 Jahren in Hamburg, aber Oma und Opa waren auch hier. Und mein Papa ist Hamburger, aber man hat ja doch so ein Gefühl, dass man sich der Stadt verbunden fühlt, dass man sich wohl fühlt, dass man mit dem, was so in Hamburg passiert, sich arrangiert und da so seine schönen Orte, seine schönen Plätze hat. Gibt's was Sie an Hamburg ändern würden, wenn Sie das könnten?
Oh ja, mal überlegen. Ach ja, doch, was mir spontan einfällt, ist, also ich bin verhältnismäßig häufig in Kopenhagen. Und die Situation der Radfahrer ist da also beträchtlich besser. Und das ist aber nicht das, was ich hauptsächlich meine. Sondern in Kopenhagen ist es so, dass die Radfahrer auch sehr respektieren, wie sie sich verhalten können und dürfen und so. Also sind genauso exakt und korrekt in der Handhabung ihres Verkehrsmittels, wie Autofahrer es eben per Gesetz schon sein müssen. Also Radfahrer natürlich auch, aber das ist in Hamburg teilweise, finde ich, so ein bisschen auf Deutsch gesagt, rüpelhaft.
Kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin auch viel mit dem Fahrrad unterwegs und bin auch gerade eben mit dem Fahrrad hier zum Hafen gekommen. Und so, ich glaube, man neigt oder viele neigen immer dazu, auf den nächstschwächeren ihre Wut und ihre Angestrengtheit und Anspannung in der Verkehrssituation weiterzugeben.
Genau.
Und das ist so, dass LKW-Fahrer manchmal keine Rücksicht auf PKWs nehmen. PKWs wiederum geben es an die Fahrräder weiter und die Fahrräder an die Fußgänger. Und immer fällt irgendwo einer hinten rüber. Und wenn alle ein bisschen mehr für alle mitdenken würden, dann wäre schon vielen geholfen. Ne? Wenn man sich mal einfach nur dann und wann in die Situation des anderen hereinversetzen würde. Ich habe es eben auf dem Fahrrad auch gedacht, wenn man da so mit 60 donnerten SUV mit weniger als 1,50 Abstand an einem vorbei, das ist kein schönes Gefühl. Man fühlt sich nicht sicher und eigentlich denkt man, da müsste genug Platz für alle da sein, ne?
Also so diese Rücksichtnahme wäre einfach wichtig, ne? Das also hat ja was mit Respekt und Achtung zu
eigentlich
tun.
Eigentlich ist der Hanseat an sich ja
eigentlich
doch.
Eigentlich müsste er
so
dafür prädestiniert
klassisch
sein.
Klassisch vorbereitet, genau.
Ja. Aber ich sehe das bei uns, wir wohnen in der Weidenallee. Das ist eine Straße, die ist gerade in den letzten Jahren total radfahrfreundlich ausgebaut worden mit diesen, das heißt glaube ich sogar dänische Radstreifen oder so, ne? Und da ärgere ich mich dann immer, dass die Radfahrer das dann teilweise gar nicht annehmen, sondern dass sie dann eben trotzdem auf den Bürgersteig fahren, obwohl das jetzt extra schon so, wie es eigentlich jahrelang gefordert wurde, eingerichtet worden ist. Und das kapiere ich dann teilweise.
Das ist schade, ja. Und manchmal ist es natürlich auch schade, dann gibt's ganz viele, die halten sich an die Regeln und einzelne, die reißen alle anderen mit rein in der Wahrnehmung, weil natürlich einem immer eher auffällt, wenn irgendjemand sich nicht so verhält, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ne?
Ich meine, das klingt sonst auch so negativ. Ich finde das schon ganz toll. Erstens, dass jetzt wirklich immer mehr Leute Rad fahren. Das ist, das sehen wir auch gerade in der Weidenallee. Das ist also wirklich so, dass es so fast schon eben wie in Kopenhagen so ein Massenphänomen wird.
Ja.
Und in der Regel ist es auch so, dass sie sich alle total vernünftig da verhalten.
Ja.
Ne? Aber es sind immer so diese Ausreißer, die einen aber manchmal dann besonders nerven irgendwie, weil die mitunter dann auch besonders oder vielleicht auch gar nicht bewusst rücksichtslos sind. Aber und bei, an unserer Stelle, wo wir aus dem Haus kommen zum Beispiel, da ist, sind nur so 2 Meter Platz oder sowas auf dem Bürgersteig. Und wenn da jemand rauskommt aus dem Haus, arglos, sonst
ist
kommt
direkt
gerade
die Gefahr,
Fahrt,
dass
ist
er
eigentlich sofort der Unfall wäre. Ne?
Also das ist furchtbar, naja. Nee, das würde sicherlich allen ganz gut tun, wenn man einfach ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und jeder nicht nur an sich und seine Situation denkt, sondern man das Ganze mit im Auge hat. Ne? Ja. Es ist ja jetzt gerade auch so, dass an vielen Stellen in Hamburg hier so temporäre Radfahrstreifen, Bike Lanes, wie sie neudeutsch heißen, eingerichtet wurden. Und auch an das müssen die Autofahrer sich erst gewöhnen, klar. Dass ihnen da einzelne Fahrspuren vermeintlich weggenommen werden, beziehungsweise der Verkehrsraum da natürlich ein bisschen neu aufgeteilt wird. Das ist nicht so ganz einfach. Sind Sie hauptsächlich mit dem Fahrrad in Hamburg unterwegs?
Offen gestanden, nein. Also weil ich hauptsächlich mit der Trompete unterwegs bin. Und ich habe immer noch einen weiteren Termin morgens also hinter Hamm ist es, glaube ich. Mhm. Genau. Und da muss ich immer erst mal hinfahren, dann zum Michel zurück. Ja. Wenn ich sehr, sehr gut drauf bin und das Wetter schön ist, dann mache ich das manchmal. Aber es ist dann wirklich so, dass die Kondition etwas nachlässt im Laufe. Also für das Trompeten auf dem Michel wäre das nicht so günstig.
Braucht man da ordentlich Puste wahrscheinlich auch,
ja,
oder?
Ja, schon. Man muss ja doch recht laut spielen. Ja. Und also da muss schon ein bisschen Kondition dahinter stecken. Ja.
Und ist das, würden Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsplatz in Hamburg, oben auf dem Michel? Oder gibt es andere Plätze, wo Sie sagen, das wäre jetzt eigentlich was, wo man vielleicht manchmal gerade lieber wäre?
Oha.
Oder nicht lieber in dem Moment, wo Sie trompeten vielleicht, aber grundsätzlich so Ihr Lieblingsplatz in Hamburg?
Das ist eine sehr schwere Frage. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, also der Michel, also und zwar tatsächlich auch dieser siebte Boden. Also das, man ist da so ein bisschen für sich und kann in alle Himmelsrichtungen eben gerade diese Wettersituation und alles Mögliche beobachten. Und das ist schon sehr schön. Also trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich da eine Stunde extra deswegen bleibe oder so, aber irgendwie ist, ja, das ist schon so ein.
Sie sind mit Freude und Begeisterung dabei, genießen den Ausblick von da oben auch jeden Tag. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade dieses, wenn man mal so ein bisschen auch zur Ruhe kommt und wenn dann eben nicht so viel drumrum ist und man einfach die Situation und den Ort genießen kann. Ja. Ne? Gibt's am Wasser einen Lieblingsort?
Also eigentlich, es ist immer noch so die Landungsbrücken. Ne? Das war so, dass wir als wir noch beim Rödingsmarkt gewohnt haben, da ist mein Vater eigentlich immer nach der Arbeit an die Landungsbrücken gegangen. Und da gibt es ja so eine zweite Ebene oben. Also unten ist das Ponton und dann gibt es so einen Aufbau noch. Und da an diesen Geländern, da haben wir immer stundenlang uns so draufgehängt und eben einfach die Bewegung der Schiffe beobachtet und so. Das war damals noch nicht so voll wie heute. Und da oben war eigentlich nie Betrieb. Das war so ein bisschen so, war man auch so für sich fast, ne?
Ja.
Und
ja, das wird ja jetzt gerade
Stelle so,
das ändert sich gerade ein bisschen. Da sind doch viele Gastronomiebetriebe, die jetzt auch mit nach oben ziehen und der Ausblick ist nicht mehr ganz so. Sie sind ja jetzt fast 30 Jahre schon als Türmer auf dem Michel unterwegs. Kann man das ewig weitermachen? Oder wird es irgendwann dann körperlich anstrengend oder
ja, also ich merke noch nichts, aber
das ist gut zu hören.
Aber es ist schon so, also Trompete kann man nicht unendlich lange spielen. Also ich habe auch einen Teil meiner den größten Teil meiner professionellen Karriere auch schon beendet. Also das, ich habe da recht sportliche Sachen gemacht. Barocktrompete sind nicht anstrengende Sachen und technisch sehr schwierig und das habe ich schon seit ein paar Jahren jetzt aufgegeben.
Und gibt's junge Trompeter, die sagen, oh, das wäre eigentlich ein tolles Ziel, mal auch auf dem Michel zu trompeten? Gibt's Nachwuchs, der sich für den Job interessiert?
Ist mir eigentlich nicht so bekannt. Also es gibt eine ganze Reihe von Interessenten, die gern mal so aushelfen wollen, wenn es mal irgendwie
knapp
wird.
Ist ja auch eine gute Idee
wird.
Vielleicht.
Das ist auch ganz gut, genau. Und ansonsten ist es, glaube ich, so ein, ich weiß gar nicht, ob man es Beruf nennen soll.
Eine Berufung
oder
vielleicht?
Oder eine Berufung vielleicht, genau. Die natürlich schwer greifbar ist. Ne? Es ist irgendwie so eine sehr archaische Geschichte irgendwie. Und das kommt in der eigentlichen normalen Berufswelt nicht vor, sowas. Ne? Und insofern ist es, glaube ich, für jemanden, also einen jungen Menschen, der Trompete spielt oder so, der will halt ins Orchester oder in eine Jazzband oder irgendwie so die Sachen, ja, die sich da normalerweise anschließen an.
Es ist wahrscheinlich auch kein klassischer Vollzeitjob, oder hat man zwischendurch noch Zeit für was anderes, wenn man Michel Türmer ist?
Ja, ja, also das hat man schon. Also irgendein Jurist hat mir sehr schön gesagt, als ich sagte, wann die Zeiten sind, yeah, wo gespielt wird, also, oh, da haben sie aber eine schöne lange Mittagspause.
Ja, so kann man das auch sehen. Das, genau, ist natürlich, wird dann immer nicht gesehen, dass man ja auch noch ein bisschen was vorbereiten muss, ja, und ja, wahrscheinlich, genau, vielleicht auch noch andere Verpflichtungen, ja, hat, ja, oder, genau, nochmal, ja, was proben, mhm, muss.
Ja, nee, ich unterrichte ansonsten auch und ja, das, ja.
Und spielen Sie jeden Tag einen anderen Choral? Oder, ja, wie häufig wiederholt sich eine Sequenz? Oder haben Sie ein festes Repertoire, das Sie immer wiederholen?
Nein, also es ist eigentlich so, dass, ich glaube, wir machen das beide so. Wir gehen da zum Gesangbuch hin und blättern drin rum. Und dann haben wir da immer notiert, wann wir das gespielt haben. Und wenn wir sehen, ach schade, hätte ich gerne gespielt.
Hat der Kollege aber gestern
gespielt. Okay. Also das kann vorkommen. Aber auf alle Fälle wird das immer spontan entschieden. Es muss passen zur Kirchenjahreszeit oder zur, mhm, also Morgen- und Abendchoral. Es gibt also so verschiedene Möglichkeiten. Passionschoral, mhm, also in der Zeit darf man dann zum Beispiel kein Weihnachtslied spielen oder so, ne?
Das,
also,
erklärt sich, ja, auch dem Laien da. Und aber Sie stimmen sich dann schon auch mit dem Kollegen ab, was gespielt wird, oder beziehungsweise können sehen, was der Kollege gespielt hat. Genau. Sie notieren, ja, das, ja, alles.
Also abstimmen wäre zu viel gesagt, ist einfach, ja, so. Das haben wir damals eigentlich eingeführt, weil wir eben zu zweit auch gearbeitet haben. Das war bis dahin, mhm, eigentlich unvorstellbar gewesen, dass es zweite mal gibt. Aber ich hatte das damals, als ich gefragt wurde, zur Bedingung gemacht, weil ich hatte fast jedes Wochenende Konzerte irgendwo und, ja, hätte da gar nicht spielen können eben.
Dann kann man nicht jeden Tag, nee, verpflichtend dann auch der Stadt den Choral präsentieren. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange dauert das eigentlich, so eine ganze Runde dann? Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf die Uhr geguckt, wenn ich sie gehört habe.
Ja, das sind eigentlich so 5-6 Minuten ungefähr. Also je nach Länge des Chorals natürlich. Ja. Und aber die sind ja immer nur recht kurz. Und es wird eine Strophe in jede Himmelsrichtung gespielt. Mhm. Also zeitlich gesehen ist der Aufwand nicht so groß.
Ja, ja, aber sehr schön. Aber es ist einfach eine Hamburgensie, kann man ja schon sagen. Ne? So ein,
ja, irgendwie
typisches,
schon, ja,
mhm. Gibt es das auch in anderen Städten?
Also es gibt schon, also zum Beispiel in Basel gibt es irgendwie so eine Tradition auch, und oder wie Sie sagten, in Rothenburgsort war es, ne?
Genau,
Rothenburgsort, ja, dass es da auch diese Tradition gibt. Sogar bei uns an der Christuskirche gibt es auch, ich glaube, immer nur am Wochenende eben, mhm, diese Tradition. Also insofern, so ganz kann man das dann auch gar nicht greifen. Ab wann ist es denn eigentlich wirklich eine, ne?
Ja,
also reicht das, wenn es nur einmal in der Woche ist? Oder wie ist es, wenn es nur Weihnachten ist und so?
Ja.
Aber es gibt zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist sicherlich Krakau. Mhm. Da ist es so, dass stündlich geblasen wird, ich glaube sogar die ganze Nacht durch.
Ui, und, wow. Und, okay, ja, die, ja, haben dann wahrscheinlich ein paar mehr Kollegen.
Ja, ja, das, ich glaube 12 oder so.
Engagiert sind. Ja.
Für jede Stunde einen wahrscheinlich. Und da gibt es auch keinen Fahrstuhl, so viel ich weiß. Und das ist eine ganz lustige Sache, weil das ist also kein Kirchenlied, was da gespielt wird, sondern so ein, also vom Stil her so barock, so eine fanfarenartige Musik.
Aha.
Und die bricht immer ganz jäh an einer bestimmten Stelle ab, weil an der Stelle der Turmbläser, der vorher gewarnt hatte, eben, dass die Stadt angegriffen wird, eben von irgendwie einem Querschläger getroffen wurde. Und genau an der Stelle wird der Choral jetzt immer ihm zu Ehren abgebrochen. Ja.
Das muss man ja dann auch eigentlich erstmal wissen,
ja, das stimmt,
vorne,
ja, ja,
damit,
genau,
man das nachvollziehen kann und nicht denkt, huch, ist er jetzt umgefallen,
ja,
oder?
Ja, ja, genau. Also wobei, so viel ich weiß, stimmt es nicht, aber das macht die Sache ja nicht uninteressant.
Eine schöne Geschichte, genau. Das ist ja immer das Spannende. Was erzählt man dazu und wie passt das Ganze zusammen? Sehr schön. Ich schaue nochmal hier auf mein kleines Skript zu dem Thema rau und schön. Fällt Ihnen zu diesem Motto rau und schön, oder wir haben ja auch das aktuelle Motto in Hamburg, weil wir Hamburg sind, fällt Ihnen da was Besonderes zu ein oder eine Anekdote oder so typische Gegensätze, etwas, wo Sie sagen, das würden Sie, oder kommt Ihnen spontan dazu in Gedanken?
Ja, da fällt mir spontan eine Situation hier direkt in der Nähe ein, die aber gar nicht mehr so ist, wie ich sie jetzt eben so spontan erinnere. Und zwar ist es die Speicherstadt, als es noch Freihafen hieß das, ne? Genau, ja. Freihafen war. Und da war ich relativ häufig und auch nachts, abends und so. Fußgänger wurden in der Regel auch nicht behelligt vom Zoll. Und da war kein Mensch wirklich weit und breit. Und das hatte so eine irgendwie sehr raue Seite, so diese Situation, so ist ja auch ein bisschen unheimlich gleichzeitig.
Das glaube ich, ja, doch wird ja auch gern so als Kulisse quasi heutzutage genommen. Genau.
Und gleichzeitig aber so die Schönheit, die sich gerade dadurch so entfaltet auch, ne? Also dadurch, dass es so unbelebt ist.
Das stimmt, das war ja wirklich noch eine komplett andere Zeit, als wir den Freihafen noch hatten, die Zollgrenzen, als die Speicherstadt noch nicht touristisches Ziel war. Also man hat vielleicht von außen drauf geguckt, aber man ist als Tourist nicht klassischerweise da durchgegangen. Und heute gehört es zum klassischen Hamburg-Programm absolut dazu, dass man natürlich die Speicherstadt erkundet, am liebsten mit der Barkasse einmal unten durchfährt, dass es sich toll anhört, wenn man da so ein Schiffshorn erklärt, hört, wenn da gerade wieder einer irgendwo um die Kurve fahren will.
Ja, genau.
Und das ist schon dann so der typische Speicherstadt-Sound, der sich heutzutage da.
Ja, ich würde auch behaupten, Speicherstadt war früher den meisten Hamburgern gar nicht so ein Begriff. Also das, ich weiß noch, als dann hier die Baumaßnahmen losgingen, eben für die ganzen Neubauten und so, dass ganz viele immer erstmal gefragt haben, wie und wo ist denn das eigentlich?
Ja.
Also das ist so eine hamburgische Geschichte, die lange Zeit überhaupt nicht richtig existent war.
Die richtig vergessen war,
genau.
Wo auch so ein bisschen dieses Bewusstsein, was vielleicht durch die Jedermann-Aufführung dann kam, dass es auch drohte, dass die Speicherstadt verkauft wird und gegebenenfalls dann irgendwann gar nicht mehr so da ist, wie wir sie heute kennen. Die hat ja eine sehr wechselhafte Geschichte und jetzt mit dem UNESCO-Weltkulturerbe hoffentlich einen gesicherten Sockel für die Zukunft. Wie empfinden Sie das, wenn Sie von dem Michel in Richtung Speicherstadt gucken und dahinter dann die wachsende Hafen-City sehen? Passt das zusammen oder ist das auch eher was?
Doch, das passt schon zusammen. Also das beginnt natürlich mit der Elbphilharmonie. Da hat man ja praktisch diese doch etwas desaströse Anfangsentwicklung mitgekriegt.
Das war ein bisschen schwierig am Anfang.
Ja, also am Anfang dachte man, war ich sowieso ein bisschen skeptisch, eben wie wegen meiner alten Liebe zur Speicherstadt. Und jetzt ist das plötzlich so ein hoher Bau. Andererseits fand ich es auch ganz toll, dass genau in so einer Umgebung eben so eine Konzerthalle entsteht. Naja, aber kurz gesagt, es war einfach so, dass dann ich glaube sogar Jahre oder so gar nichts mehr stattfand. Ne? Und das hat man natürlich immer genau verfolgen können, wie das erstmal so
hoch stieg. Sie haben genau den Baufortschritt.
Und dann blieb es erstmal eine ganze Zeit lang irgendwie so auf einem Niveau. Und dann, also
das hätten
schon
Sie mit Ihren Fotos perfekt dokumentieren können.
Ja, das wäre natürlich klasse gewesen. Ja, genau.
Ja, und jetzt wächst das ja alles so Richtung Elbbrücken.
Ja,
fahren Sie da auch manchmal hin, gucken sich das live an, wie sich das entwickelt von der Landseite? Oder haben Sie lieber mehr den Überblick von oben?
Na, der Überblick ist natürlich für mich einfacher, weil ich sowieso da bin. Aber ich war jetzt ein paar Mal schon in diesem, ach Gott, wie heißt denn das noch? Dieser kleine Park da in der Elb.
Der Lose Park.
Lose Park, ja, genau, richtig, ja. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön und doch auch ziemlich gelungen. Also das sowas könnte es von mir aus gerne noch mehr geben, irgendwie, ne?
Schön, ich finde auch, Hamburg wächst ja so richtig jetzt wieder an die Elbe ran hier. Das, wo eben der Freihafen die Bürger der Stadt so ein bisschen immer abgeschottet hat vom Wasser an diesen Stellen, da wächst durch die Hafen-City jetzt wieder viel zusammen und vielleicht kommt dann ja irgendwann auch, oder beziehungsweise ist es ja auch schon geplant, dieser Sprung über die Elbe dann Richtung Grasbrook, da werden Sie sicherlich tolle Überblicke haben vom Michel aus und vielleicht darf ich Sie ja irgendwann mal besuchen oder kann man da zuhören, wenn Sie da spielen oben?
Also es ist so, der Turm ist jetzt abends immer geöffnet, ich weiß gar nicht ganz genau die Zeiten, aber von 18, 19 Uhr, glaube ich, irgendwie.
Ja.
Und dann bis je nach Wetter, glaube ich.
Ich muss auf jeden Fall unbedingt mal wieder hoch auf den Michel und auch mir mal wieder einen Überblick verschaffen. Und lad sie herzlich ein, demnächst mal mitzukommen auf der Barkasse.
Ja,
und dann gucken
gerne.
Wir uns das alles von unten an. Ich würde sagen, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, lieber
gerne.
Huhn. Und wir hören uns.
Ja,
vielleicht schalt ja mal einen Barkassenklang zu Michel hoch und ich freue mich.
Ich lasse immer wieder von mir hören, von oben.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute für Sie.
Ja, danke. Für
Tschüss.
Sie auch.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi.